Der heutige Predigttext steht in 1. Mose Kapitel 32 in den Versen 23 bis 32. 1. Mose 32, 23 bis 32. Und Jakob stand in jener Nacht auf und nahm seine beiden Frauen und seine beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog über die Furt des Jabbok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte herüber, hinüber, was er hatte. Und Jakob blieb allein zurück. Und es rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte aufging. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, als er mit ihm rang. Da sprach er: Lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Und er sprach: Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Da sprach er zu ihm: Was ist dein Name? Und er sprach: Jakob. Da sprach er: Nicht Jakob soll fortan dein Name heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gerungen und hast gesiegt. Und Jakob fragte und sprach: Sage mir doch deinen Namen. Da sprach er: Warum doch fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab dem Ort den Namen Peniel. Denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er über Peniel hinaus war, und er hinkte an seiner Hüfte. In meiner persönlichen stillen Zeit ließ ich sozusagen in einer Endlosschleife die Bibel durch. Ich fange in 1. Mose 1, Vers 1 an und ich ende mit Offenbarung 22, Vers 21. Vor einigen Wochen habe ich dabei auch die Geschichten der Väter und Mütter Israels gelesen, die Geschichten von Abraham, Isaak und Jakob und ihren Frauen. Und was ich in diesen Geschichten gelesen habe, hat mir wie jedes Mal, wenn ich so alle 2, 3 Jahre an diese Stellen komme, was ich gelesen habe, hat mir nicht gefallen. Da ist Abraham, der zwar der Verheißung Gottes glaubt, dass aus ihm das Volk Gottes hervorgehen wird, der aber dennoch eine Notlüge gebraucht und seine Frau Sarah als seine Schwester ausgibt, weil er Angst davor hat, dass die Männer von Gera ihn ihretwegen sonst töten könnten. Er glaubt der Verheißung Gottes und dennoch hat er Angst und lügt. Da ist Sarah, die Frau Abrahams, die ihn drängt, mit ihrer Magd Hagar einen Sohn zu zeugen, weil die Verheißung eines Nachkommens, aus dem das Volk Gottes hervorgehen würde, offenbar ausbleibt. Nur um Hagar und Ismael dann in die Wüste zu schicken, als die beiden nicht mehr gebraucht werden. Das ist brutal. Da ist Isaak, der verheißene Sohn Abrahams und Sarahs, der trotz der Zusage Gottes, er selbst werde mit ihm sein und ihn bewahren und segnen, ganz genauso handelt wie sein Vater Abraham vor ihm. Auch er gibt seine Frau Rebekka als seine Schwester aus, weil auch er, genau wie sein Vater, Angst davor hat, dass die Männer von Gera ihn ihretwegen sonst töten könnten. Und da ist Rebekka, die Frau Isaaks, die trotz der Zusage Gottes, dass ihr Sohn Esau einmal seinem jüngeren Bruder Jakob, das ist ihr Lieblingssohn, dienen wird, die dennoch Jakob dazu anstiftet, seinen Vater und seinen Bruder mit einem Trick, um den Segen des Erstgeborenen zu betrügen. Männer und Frauen Gottes, die meinen, Sie müssten den Verheißungen Gottes hier und da mit eigenen Mitteln nachhelfen. Notfalls auch mit Mitteln, die sich auf Nachfrage nur sehr umständlich erklären lassen. Als Abraham zur Rede gestellt wird, warum hast du das getan? Das hätte eine Katastrophe für uns werden können. Da sagt er, ich hatte Angst. Und er sagt, naja, und sie ist auch eigentlich meine Schwester, also Halbschwester, aber, und fängt an, eine Geschichte zu erzählen. Die stimmt, aber im Grunde war ihm schon klar, was er da sagt. Männer und Frauen Gottes, die die Fehler ihrer Vergangenheit lieber verdrängen, statt sich ihnen zu stellen, notfalls auch auf Kosten anderer. Die lieber jemanden zum Sterben in die Wüste schicken, als mit diesem Fehler der Vergangenheit konfrontiert zu sein. Und ich erinnere mich daran, dass ich ungefähr an dieser Stelle meine Bibel zur Seite gelegt habe und eigentlich mehr bei mir selbst, aber es war vielleicht doch ein bisschen zu laut, gedacht habe, na, das sind ja schöne Geschichten. Und mit solchen Leuten baust du dein Volk? Und es war, als würde Gott mir direkt antworten, ja, mit solchen Leuten baue ich mein Volk. Und mit Leuten wie dir baue ich mein Reich. Wie sieht es denn in deinem Leben aus? Wie viel Nebeneinander, wie viel Gleichzeitigkeit von Gottvertrauen und ängstlichem Kleinglaube mit all seinen Konsequenzen findet sich denn auch in deinem Leben? Hast du immer noch nicht begriffen, dass meine Kraft in den Schwachen mächtig ist? Ich suche keine Heiligen, aber ich heilige, die mich suchen. Und ich glaube, davon handelt der heutige Predigttext. Und ich hoffe, dass Gottes Geist uns heute Morgen zeigt, was diese Geschichte von Jakob am Jabbok mit uns und unserem Leben zu tun hat. Ende eines Doppellebens. Und Jakob stand in jener Nacht auf und nahm seine beiden Frauen und seine beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog über die Furt des Jabbok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte. Und Jakob blieb alleine zurück, und es rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte aufging. Jakob hatte vor dem Zorn seines Bruders Esau in ein fremdes Land fliehen müssen. Und an der Art und Weise, wie er dort lebt, wenn wir die Geschichten lesen, können wir das sehen, an der Art und Weise, wie er dort lebt, wird deutlich, dass dieses Nebeneinander von Gottvertrauen und ängstlichem Kleinglauben, das er im Leben seiner Familie, im Leben seiner Eltern und Großeltern kennengelernt hat, dass dieses Nebeneinander nicht nur nicht spurlos an ihm vorübergegangen ist, sondern dass es ihm geradezu zu seiner zweiten Natur geworden ist. Obwohl Gott treu ist und ihn immer wieder segnet, gibt es in seinem Leben dennoch diese eigene Agenda. Diese eigene Agenda, mit der er versucht, Gottes Verheißungen hier und da nachzuhelfen. Notfalls auch mit Tricks, die manchmal sogar an Zauberei erinnern. Und Jakob ist damit sehr erfolgreich, mit diesem Nebeneinander. Er gelangt in den Jahren, in denen er in der Fremde bei seinem Onkel lebt, zu großem Reichtum. Und der Mann, Jakob, breitete sich sehr, sehr aus und bekam viele Herden und Mägde und Knechte und Kamele und Esel. Von außen betrachtet ist Jakobs Leben reich und gesegnet. Und dennoch wird er selbst rückblickend einmal sagen, wenig und böse waren die Tage meiner Lebensjahre. Das ist seine Bilanz. Von außen betrachtet ist sein Leben reich und gesegnet. Man könnte sagen, der ist angekommen. Und er selbst wird sagen, wenig und böse waren die Tage meiner Lebensjahre. So geht es dem, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott, sagt Jesus einmal. Unser Leben kann von außen betrachtet alle Insignien des Segens Gottes aufweisen. Wenn wir nicht reich sind bei Gott, dann kann die Bilanz am Ende doch niederschmetternd sein. Aber Gott ist treu, wie wir das im Zeugnis gehört haben. Er liebt Jakob und er hat ihm sein Wort gegeben. Er hält, was er verspricht, und so ruft er Jakob heraus aus diesem Doppelleben, in dem Jakob sich so gut eingerichtet hatte, und sagt zu ihm: Jakob, es gibt Dinge in deinem Leben, die du klären musst. Aber hab keine Angst, ich werde dabei sein. Und der Herr sprach zu Jakob: Kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft, und ich will mit dir sein. Gibt es Dinge in unserem Leben, die wir eigentlich klären müssten? Beziehung, Haltung, Gewohnheiten? Nicht um unsere Schuld abzutragen, das können wir gar nicht. Unsere Schuld, die ist am Kreuz, dafür ist Jesus gestorben. Nicht um unsere Schuld abzutragen, sondern um die Wahrheit zu ehren. Jesus ist die Wahrheit. Gibt es Dinge in unserem Leben, denen wir uns eigentlich stellen müssten, statt sie zu verdrängen oder mit merkwürdigen Erzählungen zu rechtfertigen? Jakob gehorcht Gott und macht sich auf den Weg, aber an der Art und Weise, wie er sich auf den Weg macht, wird deutlich, dass er immer noch der Alte ist. Jakob gehorcht Gott und geht diesen Weg, aber wie er ihn geht, macht deutlich, dass er immer noch der Alte ist. Er beschließt sich nicht auf dieses "Ich bin bei dir, Gottes" allein zu verlassen, sondern tüftelt sicherheitshalber noch eine ganz besondere Marschordnung aus für seine großen Herden und seine Knechte und Mägde und seine Familie. Er teilt diesem riesigen Zug, mit dem er in das Land seiner Heimat zurückgeht, er teilt diesen riesigen Zug in mehrere Gruppen, die dann mit ausreichendem Abstand zueinander Esau entgegengehen und ihn mit Geschenken überhäufen sollen. Er selbst, das hat er beschlossen, bleibt sicherheitshalber ganz hinten, hinter allen, die er vorschickt. Denn er sagte: Ich will ihn versöhnen durch das Geschenk, das vor mir hergeht, sagt Jakob. Wörtlich übersetzt hier: Ich will ihm seine Augen zudecken durch das Geschenk, das vor mir hergeht. Das ist immer noch die alte Handschrift. Das ist immer noch dieses Nebeneinander von Gottvertrauen und ängstlichem Kleinglaube, das sich wie ein roter Faden durch die Generationen von Gottes Volk hindurchzieht. Von Abraham über Isaak und Jakob und ich glaube bis zu uns heute. Dieses Nebeneinander von Gottvertrauen und Vollmundigkeit in unseren Liedern und an unseren Sonntagen und ängstlichem Kleinglaube. Auf Gottes Wegen gehen und die Dinge dennoch selbst in die Hand nehmen. Auf Gottes Wegen gehen und dennoch tricksen und manipulieren. Weshalb Jakob in dieser letzten Nacht vor der Begegnung mit Esau noch einmal über den Jabbok zurückgeht, das wird hier nicht berichtet. Vielleicht, weil er diesen Plan, den er ausgetüftelt hat, noch einmal in Ruhe von Gott absegnen lassen möchte. Wie oft bitten wir Gott, unsere ängstlichen Vorkehrungen zu segnen, statt auf seine Zusagen zu vertrauen? Aber Gott lässt sich von niemandes Karren spannen. Was auch immer Jakob davor hatte, als er nochmal zurückgegangen ist, es kommt mit Sicherheit anders, als er das erwartet hat. Und Jakob blieb allein zurück, und es rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte aufging. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, als er mit ihm rang. Da sprach er: Lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Und er sprach: Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Da sprach er zu ihm: Was ist dein Name? Wie aus dem Nichts ringt ein Mann mit Jakob und später zeigt sich, dass Jakob mit ihm selbst gerungen hat. Dass Jakob mit Gott selbst gerungen hat. Rembrandt hat es als ein Ringen mit einem Engel dargestellt, aber Jakob sagt es selbst so, ich habe mit Gott gerungen. Wahrscheinlich oder mit Sicherheit nicht so, wie wir uns das vorstellen würden, mit Gott zu ringen. Gott hätte Jakob in jedem Augenblick pulverisieren können. Jesus könnte die Tür unseres Herzens eintreten, aber das macht er nicht. Das ist nicht Gottes Art. Er klopft an. Wie aus dem Nichts ringt ein Mann mit Jakob und später zeigt sich, dass Jakob mit Gott selbst gerungen hat. Ich habe gedacht, vermutlich war Jakob in seinem gesamten bisherigen Leben noch nie so nahe an Gott wie in diesen Stunden bis zum Morgengrauen. Vermutlich war seine Beziehung zu Gott in seinem gesamten bisherigen Leben noch nie so lebendig, noch nie so ehrlich, noch nie so echt wie während dieses Ringens mit Gott. Und ich habe mich gefragt, worum ringe ich zurzeit mit Gott? Wie nah bin ich an ihm dran? Worum ringst du zurzeit mit Gott? Gibt es etwas in deinem Leben, bei dem du ahnst, dass es eigentlich nicht in Ordnung ist? Dann versuch doch einmal Gott ein Ja dafür abzuringen, statt dir und deinem Tun selbst Absolution zu erteilen. Du liebst Kreuzfahrten und Urlaube in warmen Ländern, spürst aber, dass irgendwas dabei nicht stimmt, gigantische Mengen an Treibhausgasen zu produzieren, nur um in der Sonne zu liegen, dann versuch doch einmal Gott sein Ja dafür abzuringen. Du freust dich über deine satten Aktiengewinne, aber irgendwie hast du ein mulmiges Gefühl dabei, denn Geld damit zu verdienen, dass andere ausgebeutet werden, fühlt sich auch irgendwie nicht richtig an. Wenn du da etwas spürst, dass da ein Haken, ein Widerstand ist, etwas, an dem du innerlich eigentlich festhängst, dann versuch doch einmal Gott ein Ja dafür abzuringen. Ich habe das bewusst in dieser Phase der Vorbereitung der Predigt getan, dass ich immer da, wo ich merkte, das ist nicht in Ordnung, gedacht habe, dann will ich das versuchen, Gott ein Ja abzuringen. Und in keiner dieser Situationen habe ich es versucht, weil ich seine Antwort sowieso kannte. Und dann habe ich mich gefragt, warum tue ich es dann? Wenn man Kinder hat und die sich in jemanden verlieben, wo man denkt, oh, das ist ein Mensch, der Jesus nicht lieb hat und sie es auch selber wissen oder der Jesus vielleicht gar nicht kennt, dann sollten nicht wir diesen Kampf ausfechten, sondern den guten Rat geben, ringe mit Gott darum, ob er dazu ein Ja gibt. Dann kommt eine lebendige Beziehung zu ihm in Gang, ein Prozess. Haben wir überhaupt je mit Gott um irgendetwas gerungen? Oder gehören wir zu denen, die zu allem Ja und Amen sagen und dann doch ihrer eigenen Agenda folgen? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete aber und sprach, ich will nicht. Danach aber reute es ihn und er ging hin. Und der Vater ging zum anderen Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach, ja, Herr, und ging nicht hin. Was meint ihr, fragt Jesus, wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? Jakob ringt mit Gott und dann dämmert es ihm. Tatsächlich, aber eben auch im übertragenen Sinn. Dann dämmert es ihm und er begreift, das ist ja zu meinem Segen, was hier geschieht. Der hier mit mir kämpft, der will mich nicht besiegen, der will mich retten. Vielleicht dadurch, dass er mich besiegt, aber der hier mit mir kämpft, will mir nichts nehmen, sondern mir etwas geben. Kurz vor seinem Tod wird Jakob in einem Gebet von dem Vater sprechen, der seine Väter gesegnet hat, von Gott dem Vater sprechen, der ihn sein ganzes Leben lang begleitet hat. Und er wird wörtlich von dem Engel sprechen, der ihn erlöst hat von allem Bösen. Eine spannende Stelle. Gott will uns nicht das Leben wegnehmen, wenn er uns anpackt, sondern er will, dass wir zum echten Leben hindurchdringen. Wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Da sprach er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Und er sprach, ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Und er sprach, Jakob. Da sprach er, nicht Jakob soll fortan dein Name heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gerungen und hast gesiegt. Und Jakob fragte und sprach, sage mir doch deinen Namen. Da sprach er, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Bevor Gott Jakob segnet, geschieht etwas Entscheidendes. Gott fragt Jakob nach seinem Namen. Er sagt nicht, wie heißt du, sondern er sagt, was ist dein Name? Und Jakob, und das ist das Entscheidende, nennt Gott seinen Namen, seinen wahren Namen. Jakob bekennt Gott, wer er wirklich ist. Jakob, das heißt der Überlister, der Fersenhalter, der Trickser, der Manipulierer, der mit der eigenen Agenda, das bin ich, sagt Jakob zu Gott. Und Gott sagt zu Jakob, ja, das bist du, aber das musst du nicht mehr länger sein. Nicht Jakob soll fortan dein Name sein, sondern Israel. Wie lautet dein wahrer Name? Der Egoist, der Bequeme, der Feige, der Stolze, der Geizige, die Nachtragende, die Heuchlerin, der Jähzornige, der Tyrann, das Lästermaul, die Lügnerin, die Manipulierende, der Ehebrecher, der Übergriffige, der Ehrsüchtige. Wie auch immer unser wahrer Name lautet, Gott sagt zu uns, so musst du nicht mehr sein. Wenn wir uns dazu durchringen, Gott unseren wahren Namen zu nennen, dann kann er uns von allen Zwängen befreien, die damit verbunden sind. Und Gott will uns nicht nur verändern, sondern von Grund auf neu erschaffen. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Gott gibt Jakob, dem Überlister, dem Fersenhalter, einen neuen Namen, Israel, der Kämpfer Gottes. Was für eine Perspektive. Vom Trickser, vom Manipulierer, von dem mit der eigenen Agenda zu dem aufrechten Kämpfer für Gott. Welche neuen Namen hält Gott wohl für uns hier heute Morgen bereit, die er uns gern geben möchte? Bekennen wir ihm doch, wenn der Heilige Geist uns überführt, unseren wahren Namen. Aber wir wissen, dass diese neue Schöpfung, die ist nicht auf einmal vollständig da. Soweit ich das erkenne, schafft Gott in Prozessen, die er mit seinem Heiligen Geist begleitet. Jakob muss es erst lernen, sich nicht mehr als Überlister und Fersenhalter durchzulavieren, sondern sich als Kämpfer Gottes den Dingen zu stellen. Seine alten Gewohnheiten und Reflexe und auch seine familiäre Prägung, seine Biografie, die sind nicht auf einmal weg. Und Jakob fragte und sprach, sage mir doch deinen Namen. Jakob fragte, sage mir doch deinen Namen. Ich habe gedacht, warum fragt er nach seinem Namen? Auch Gott selbst stellt ihm ja diese Frage. Warum doch fragst du nach meinem Namen? Ich habe gedacht, vielleicht, damit er wieder etwas hat, hinter dem er sich verstecken kann. Nur diesmal eben in fromm. Herbert Grönemeyer hat in seinem Lied ein Stück vom Himmel gedichtet, warum in seinem Namen? Wir heißen selber auch. Wann stehen wir für unsere Dramen? Er wird viel zu oft gebraucht. Warum in seinem Namen? Wir heißen selber auch. Hören wir doch endlich auf damit, alles, was wir tun, mit dem Namen Gottes zu verbrämen. Ich habe mal mit jemandem in einer Gruppe zusammengearbeitet, der sprach immer, wenn es irgendwie vielleicht mal nicht passte, so meine Deutung, davon kein grünes Licht von da oben zu haben. Ich habe immer gedacht, grünes Licht von da oben, okay, hier ist was zu tun. Ich habe auch nicht immer grünes Licht von da oben. Hören wir doch auf, Gott vorzuschieben, uns hinter seinem Namen zu verstecken, und stehen wir zu dem, dazu, wie die Dinge liegen. Sagen wir, ich möchte das nicht, ich habe keine Lust dazu. Und vielleicht ringt Gott dann mit uns und wir sagen, ich gehe doch hin und mach das. Hören wir auf damit, alles, was wir tun, mit dem Namen Gottes zu verbrämen. Hingabe bedeutet nicht, uns aufzulösen, sondern der zu werden, der wir wirklich sind. Und so schickt Gott Jakob, ohne ihm seinen Namen zu verraten, einzig mit seinem Segen und mit einem neuen Namen auf den Weg in ein neues Leben in seinem Licht. Ein letzter Gedanke. Und Jakob gab dem Ort den Namen Peniel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er über Peniel hinaus war, und er hinkte an seiner Hüfte. Gott sucht keine Heiligen, aber er heiligt, die ihn suchen. Als Jakob aus seinem alten, zwielichtigen Leben hinaus ins Licht tritt, da hinkt er an seiner Hüfte. Wer Gott so begegnet, wie es hier geschildert wird, der tänzelt nicht mehr durchs Leben. Wer Gott so begegnet, wie es hier geschildert wird, der hinterlässt andere Spuren als vorher. Und zwar, weil sich sein Leben geändert hat. Und siehe, Esau kam und mit ihm 400 Mann. Da verteilte Jakob die Kinder auf Lea und Rahel und auf die beiden Mägde. Und er stellte die Mägde und ihre Kinder vorn an und Lea und ihre Kinder dahinter und Rahel und Josef zuletzt. Er selbst aber ging vor ihnen her. Die Sache ist vom Kopf auf die Füße gedreht. Die Kinder von Jakob erleben einen Vater, der zwar hinkt, aber der sich den Dingen stellt, der nicht ausweicht. Jakobs Doppelleben endet am Jabbok. Wenn es eines gibt, wann endet unser Doppelleben? Amen.